Deutschlandfunk zur Diskussion
mit Maria Grunwald. Schön, dass Sie dabei sind.
America's ready for a new chapter. America's ready for a better story. We are ready for a President Kamala Harris.
Amerika ist bereit für ein neues Kapitel. Amerika ist bereit für ein besseres Leben. Wir sind bereit für Kamala Harris als Präsidentin. Damit warb Ex-Präsident Barack Obama auf dem Parteitag der Demokraten in Chicago. Ja, und dieser Parteitag, der ist ähnlich pompös wie der der Republikaner in Milwaukee Mitte Juli. Also ein gewaltiges Politspektakel, das noch bis Donnerstag, bei uns in Deutschland bis Freitag früh, läuft. Mit 4.500 Delegierten und prominenten Gästen aus Politik, Wirtschaft und Showbiz. Ja, und die erste große Show war bereits die Joe-Show Montagabend. Präsident Joe Biden benannte seine Erfolge, verdrückte ein paar Tränchen, um dann alle auf Kamala Harris und den Vizepräsidentkandidaten Tim Walz einzustimmen.
Let me ask you, are you ready to elect Kamala Harris and Tim Walz?
Ist die Staffelübergabe bei den US-Demokraten geglückt? Welche Akzente setzen Sie im US-Wahlkampf? Was heißt das für die Republikaner? Hält die aktuelle Kamala Harris-Euphorie? Das wollen wir hier jetzt live diskutieren und das sind meine Gäste. Armand Zorn, er ist SPD-Bundestagsabgeordneter für Frankfurt am Main. Er ist aktuell bei dem Parteitag der US-Demokraten in Chicago, verfolgt von dort aus den Parteitag. Ebenso wie Doris Simon, unsere Deutschlandfunk-USA-Korrespondentin, und Julius Vandela, Kampagnen- und Strategieberater, etwa im Wahlkampf für den ehemaligen demokratischen US-Präsidenten Barack Obama. Auch Julius Vandela, hatte ich schon gesagt, beobachtet aktuell den Parteitag in Chicago. Herzlich willkommen an Sie alle drei, die in Chicago sind, aber dort an unterschiedlichen Orten. Herzlich willkommen.
Ja, schönen Abend aus Chicago.
Da haben wir die Stimmen einmal ganz kurz gehört. George Weinberg macht unsere Runde komplett. Er ist US-Unternehmer in Deutschland. Er ist Trump-Unterstützer und er spricht für die Republicans Overseas, der Organisation der Republikanischen Partei außerhalb der Vereinigten Staaten. Er ist aus Berlin zugeschaltet. Danke, dass Sie dabei sind.
Hallo.
Herzlich willkommen. Frau Simon, ich starte mit Ihnen und Sie waren ja auch beim Nominierungsparteitag der Republikaner im Juli in Milwaukee dabei und da haben alle von einer Krönungsmesse für Donald Trump gesprochen und ich kann mich erinnern, Sie waren auch sozusagen durchaus beeindruckt von dem pompösen Parteitag. Wie erleben Sie im Vergleich jetzt die Stimmung bei dieser Kamala Harris Krönungsmesse?
Ich will Sie nicht korrigieren im ersten Satz, aber ich sage mal, was mich vor allem in Milwaukee bei den Republikanern beeindruckt hat, das war, dass das da ein Gefühl war wie eine Wahlparty schon nach einem Sieg. Das war das, was rüberkam vor 5 Wochen. Das ist nicht dasselbe Gefühl hier in Chicago beim Parteitag der Demokraten. Es ist eine wahnsinnige Erleichterung zu spüren, auch eine gewisse Ausgelassenheit. Das Publikum nimmt den kleinsten Anlass wahr, um wirklich mitzugehen, der ganze Saal, das ist schon erstaunlich. Und das war nicht nur bei Barack Obama und vor allem bei Michelle Obama der Fall. Aber es gibt nicht dieses Gefühl, dass bei den Demokraten, dass sie den Sieg schon in der Tasche haben. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Es ist mehr dieses Gefühl, oh, wir sind aus einem tiefen Loch jetzt wieder raufgekommen. Wir müssen noch unheimlich viel bewegen, damit wir wirklich gewinnen und es ist nicht sicher, aber jetzt haben wir die Energie und jetzt müssen wir zusehen, dass wir die Energie behalten. Das ist das, was rüberkommt.
Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, wie man diese Energie behält. Herr Zorn, wie wirkt denn dieses Politspektakel gerade in Chicago auf Sie?
Also erstmal ist es ja mit deutschen Verhältnissen überhaupt nicht zu vergleichen. Man kann sich gar nicht so einen Parteitag in Deutschland vorstellen. Deswegen sind die Dimensionen hier sehr beeindruckend, aber ich würde das auch so sehen. Ich habe den Eindruck, bei den Demokraten gibt es gerade Euphorie und Hoffnung. Das ist sehr positiv und nach vorne gerichtet. Die Wahl von Joe Biden 2020 war ja zum Teil auch eine Vernunftwahl, auch eine Wahl gegen Donald Trump. Und hier habe ich den Eindruck, dass die Demokraten es wagen, wieder zu träumen und wieder sehr positiv für etwas antreten zu wollen. Und das ist ja sehr schön zu beobachten. Mhm.
Herr Vandela, die Demokraten oder dieser demokratische Parteitag hat ja eine schwierige Aufgabe, nämlich Joe Biden in Würde verabschieden und gleichzeitig das Kandidatenteam Harris-Walz ins beste Licht rücken. Was würden Sie sagen, ist diese Stabübergabe bislang gelungen?
Ich würde sagen, sie ist gelungen und vor allem war es auch besonders und auch klug orchestriert, Joe Biden eben den ersten Abend zu geben. Da hatte jeder ein Schild in der Hand, da drauf stand We love Joe, es gab Sprechchöre, Thank you Joe. Aber damit war dann eben auch Joe Biden quasi Historie und ist in die Vergangenheit gerückt. Insofern, man könnte sich ja auch ein Szenario vorstellen, wo das Ganze richtig gut läuft, die Umfragewerte für Joe Biden weit vorne sind und die Demokraten führen. Dann hätte es vielleicht auch möglicherweise wirklich eine symbolische Staffelübergabe am letzten Abend gegeben. Aber ich glaube, weil die Umfragewerte von Joe Biden so schlecht sind, hat man eben gesagt, wir räumen den quasi am allerersten Abend ab und kreieren auch somit so viel Distanz wie irgendwie möglich. Und ich würde auch die Prognose wagen, dass wir wahrscheinlich von Joe Biden in diesem Wahlkampf nichts mehr sehen werden.
Okay. Herr Weinberg, können Sie als Trump-Unterstützer anerkennen, dass Kamala Harris aktuell die Schlagzeilen beherrscht, natürlich auch mit diesem Parteitag, und in den Umfragen hat sie einen kleinen Vorsprung? Ist sie also eine ernstzunehmende Gegnerin für Trump? Können Sie das anerkennen?
Also ich meine, die ganzen Statistiken bzw. Prognosen, das haben wir schon damals gesehen, gegen Hillary Clinton damals aufgetreten ist. Da war die Clinton auch ganz vorne und Trump hat die Wahlen gewonnen. Also wir glauben da gar nicht so sehr und das kann sich auch sehr schnell ändern. Und 3 Monate, das ist eine Ewigkeit in Bezug auf Wahlen, auch in den USA. Und ich bin natürlich nicht in Chicago, aber ich beobachte per Medien diese Ereignis und ich fand das gar nicht so würdig, wie man den beiden verabschiedet hat.
Warum nicht?
Ja, man hat ihm zum Beispiel um 19 Uhr eingeräumt, seine Rede. Und dann, aus welchen Gründen auch immer, ob dann Chaos in der Organisation war oder was auch immer, lässt man ihn sprechen um 11.30 Uhr. Um 11.30 Uhr, die meisten Amerikaner schlafen schon. Also das fand ich überhaupt nicht besonders würdig. Und letzten Endes, das war, wie man ihn da zur Seite geschoben hat, über Jahre hieß es, wie er toll und super ist. Und dann innerhalb von 3 Wochen hat man ihn da aus dem Amt praktisch, gut, er ist noch im Präsident, aber das erinnert mich so ein bisschen an einen Stadtstreich gegen den Biden als eine würdige Verabschiedung. Also ich bin kein Freund von Biden, aber er tut mir wirklich als Mensch leid.
Also Herr Van der Laar hat das eher als geschickt gesehen, dass Joe Biden am ersten Abend des Parteitags sprach. Und er hat ja auch 50 Minuten gesprochen, durchaus eine sehr lange Rede. Könnte man auch als Argument ins Feld führen, dass er doch würdig verabschiedet worden ist. Aber da scheinen sich hier an dieser Stelle die Meinungen. Herr Van der Laar, ich mache trotzdem mit ihm weiter, weil wir gerade bei dem Punkt waren. Herr Weinberg hat es angesprochen. 2016 war Hillary Clinton Präsidentschaftskandidatin der Demokraten. Und gerade wie zum heutigen Zeitpunkt, also 2,5 Monate vor der Wahl, da lag sie damals mit 6 Prozentpunkten vor Trump. Wir wissen, sie hat trotzdem verloren. Deswegen natürlich die Frage, wie kann man jetzt diese Energie von diesem Parteitag weiter transportieren? Beziehungsweise was muss Harris anders, besser als Hillary Clinton tun? Herr Van der Laar.
Ich meine, generell gesehen würde ich sagen, es ist total schwer, einen Wahlkampf mit einem von aus einer vergangenen Zeit irgendwie zu vergleichen. Damals war Hillary Clinton das absolute Establishment und Donald Trump war der brandneue Kandidat, der noch nie irgendwas in der Politik gemacht hat und dann eben auch die politische Landschaft quasi gestürmt hat. Jetzt ist es natürlich andersrum. Donald Trump ist quasi mit der Amtsinhaber, genauso wie auch Kamala Harris, die ja die letzten 3,5 Jahre schon als Vizepräsidentin mit da drin ist. Dementsprechend, ich glaube, wenn man Umfragewerte versucht miteinander zu vergleichen, dann würde ich folgenden Vergleich ins Feld führen. 2020 war Joe Biden den kompletten Wahlkampf über mit 8-9 Punkten vor Donald Trump. Er hat schlussendlich natürlich auch die Wahl fulminant gewonnen, zumindest wenn man sich die Popular Vote anschaut, das heißt alle Stimmen in ganz Amerika anschaut, hat er mit 7 Millionen Stimmen gewonnen. Dieses Mal, zu diesem jetzigen Zeitpunkt, also knapp 75 Tage vor der Wahl, ist Kamala Harris gerade mal mit 4 Punkten in den Umfragen vorne, wenn man diesen Umfragen auch Glauben schenken möchte. Das heißt, sie ist im Vergleich zu dem, wo Joe Biden war, signifikant weiter hinten. Also, der Punkt ist der, Joe Biden, wenn man wirklich jetzt in die Swing States reinschaut, hat die Wahl damals, 2020, mit 44.000 Stimmen gewonnen. Das heißt, Kamala Harris muss ordentlich nochmal eine Schippe drauflegen, um dann wirklich auch an Donald Trump vorbeiziehen zu können. Dementsprechend, ich würde auch sagen, dieses Rennen ist komplett offen, aber der Vergleich mit Hillary Clinton, glaube ich, hinkt aus meiner Sicht, weil, wie gesagt, die Dynamik eine ganz andere ist. Hillary Clinton war die Vergangenheit und Kamala Harris ist im Moment ganz klar positioniert als die Zukunft versus Trump, der plötzlich in die Vergangenheitsrolle reingerutscht ist.
Ich glaube, noch etwas hat sich gravierend geändert, Simon, wenn ich das sagen darf. Die Demokraten haben in den letzten 8 Jahren natürlich eine rasante Lernkurve mitgemacht. Am Anfang völlig fassungslos und auch ahnungslos, wie sie mit dem Phänomen Donald Trump umgehen sollen. Und diese Kampagne hat einen anderen Weg gewählt, jetzt Kamala Harris mit Tim Walz, als zum Beispiel die Biden-Harris-Kampagne damals vor 4 Jahren. Es waren auch ganz andere Umstände. Wie gesagt, Julius von der Laar hat es schon angemerkt, man kann das schlecht vergleichen. Aber dieser Versuch von Kamala Harris, sich einmal als neu und frisch zu definieren, was man natürlich hinterfragen kann, sie war ja auch 3,5 Jahre Vizepräsidentin, aber sich auf jeden Fall so darzustellen als die Up-and-Coming-Kandidaten gegen den alten Donald Trump, ist das eine. Aber sie definiert ja auch in diesem Wahlkampf, in diesen 4 Wochen, die sie da ist, Dinge um, die bis jetzt nur von Donald Trump und den Republikanern genutzt worden
Nämlich
sind.
Nämlich ein Beispiel?
Diese USA-Rufe zum Beispiel, die man hört immer auf dem Parteitag. Oder weitergehend, dass den Begriff Freiheit. Freiheit haben viele Jahre lang vor allem Republikaner für sich beansprucht. Aber es ist natürlich ein uramerikanisches Ding. Und die Demokraten versuchen dem jetzt ihre ganz eigene Auslegung zu geben. Da geht es nicht unbedingt um die Freiheit, so viel Waffen haben zu können, wie man möchte, sondern zum Beispiel um die Freiheit, selber bestimmen zu können, was man mit seinem Körper macht, was das Kind in der Schule lernt und was nicht verboten werden sollte, ob man eine gute Gesundheitsversorgung haben will und anders. Also Freiheiten in einem weiteren Sinn neu zu definieren. Und das vielleicht Wichtigste, auch im Vergleich zu Joe Biden und wie er 4 Jahre lang umgegangen ist mit dem Phänomen Donald Trump, denn Donald Trump war nie weg, auch als er abgewählt war, das ist den Ton, die Tonlage herunterzudimmen. Donald Trump eben nicht mehr diese Bedeutung einzuräumen, die man aus der Sicht der neuen Wahlkämpfer ihm gegeben hat, wenn man gesagt hat, hier geht es um den Bestand der Demokratie in den USA, sondern stattdessen zu sagen, das ist ein alter Mann, der nur an sich denkt, an seine Milliardärsfreunde.
Also man zieht ihn so ein bisschen eher ins Lächerliche und dazu passt ja auch, dass Tim Walz, der Vizekandidat, also der Kandidat als Vizepräsident, dass er gesagt hat, Trump sei weird. Das wird jetzt gerade sehr oft zitiert.
Ja, das wird oft zitiert, aber es geht nicht darum, Trump ins Lächerliche zu ziehen, weil das ist ja eine ganz gefährliche Gratwanderung, sondern einfach das Ganze ein bisschen prosaischer auch zu sehen, zu sagen, schaut euch doch mal an, was dieser Mann uns da sagt und was er fordert, das ist doch einfach nur noch seltsam. Und da eben nicht mehr große verbale Dramatik drum zu machen.
Frau Simon. Herr Weinberg, wie sehen Sie das?
Ja, also.
Das dachte ich mir schon, dass ja, Sie als Mitglied Sie, der Republikanischen Partei das anders sehen.
Mit Frische und lustig kann man ein Land nicht regieren. Und was mich natürlich stutzig macht, dass die Frau Harris, seitdem man praktisch sie nominiert hat, die letzten 3 Wochen zum Beispiel gar nicht mit der Presse gesprochen hat. Sie hat überhaupt keine Äußerung gemacht.
Das stimmt nicht. Sie hat keine Pressekonferenz gemacht, aber sie hat jetzt zuletzt häufiger, wenn sie irgendwo gelandet ist oder bei einem Termin war, schon auf Pressefragen geantwortet. Aber am Anfang war das ein kritisches Thema, da gebe ich Ihnen recht. Möchte nur an der Stelle auch nochmal sagen, Herr Weinberg, ohne Ihnen das Wort zu nehmen, ich bin ja hier nicht als Vertreterin der Demokraten, sondern darzustellen, wie jetzt die Strategie der Demokraten ist.
Gut, also deswegen kommen wir auf die Strategie der Demokraten beziehungsweise auf die Strategie von der Harris. Sie hat sich noch nicht geäußert richtig dazu, aber man weiß in der Vergangenheit, was sie von sich gegeben hat. Zum Beispiel ein staatliches Gesundheitswesen. 200 Millionen Amerikaner verlieren ihre private Versicherung. Dann jetzt der neue Hit war, Preis, um die Inflation zu bekämpfen, eine Preiskontrolle. Das heißt, das Government muss jetzt die Preise regulieren. Da kann ich nur sagen, Kuba und Venezuela und DDR lassen grüßen. Also das sind alles Sachen, die mich sehr stark erschrecken.
Könnte man auf der anderen Seite argumentieren, Herr Weinberg, dass natürlich auch Ex-Präsident Trump und der jetzige Kandidat ja auch immer wieder thematisiert hat, dass Biden an der Inflation schuld sei und dass man da ja unbedingt was machen müsse. Das könnte man ja auf der anderen Seite sehen. Ich will noch mal einen Punkt.
Doch, natürlich ist er dann der Inflation schuldig. Ich meine, ich war in Amerika, habe den ganzen Covid und so weiter in Amerika verbracht, da war der Gallon hat $2 gekostet, jetzt kostet er 5,50. Die Leute können sich nicht mehr...
In Kalifornien.
Aber auch in New Jersey kostet er $4. Das ist schon fast über das Doppelte.
Und insofern,
die Leute können sich Groceries sich nicht mehr leisten. Die Inflation hat der Biden verursacht.
Es und wenn man jetzt an Entlastung für den Mittelstand denkt, dann würde das diesem Thema ja entgegensprechen.
Wie will sie das machen? Über Preisregulierung?
Das ist eine Frage, die steht hier im Raum. Ich will aber trotzdem noch mal auf einen Punkt hinaus. Ich glaube, Ihr Punkt, den haben wir verstanden, Herr Weinberg. Ich will noch mal auf den Punkt hinaus. Wir haben ja vorhin gesagt, schwierig der Vergleich mit Hillary Clinton. Ich komme trotzdem noch mal drauf zurück, weil da gibt es ja schon was Besonderes bei Ihrem Wahlkampf. Hillary Clinton hat damals sehr betont, dass sie die erste weibliche Präsidentin der USA werden könnte. Etwa mit dem Slogan, I'm with her. Also Harris wiederum könnte jetzt auch die erste Präsidentin werden. Sie redet aber gar nicht darüber. Sollte Kamala Harris ihr Geschlecht aktiv zum Thema machen? Herr Fanela, Sie als Kampagnenberater.
Auf gar keinen Fall.
Warum
nicht?
Auf
gar keinen Fall. Ne, weil es nicht um Geschlecht geht, es geht nicht um Hautfarbe, sondern das hat auch Barack Obama übrigens damals immer gesagt. Er hat immer gesagt, ich will nicht der erste schwarze Präsident werden, ich will der Präsident aller Amerikaner
werden. Also war es bei Hillary Clinton ein Fehler?
Absolut, absolut. Na, da diese 80 Millionen Cracks ins Glass Ceiling, also die Risse in die Glasdecke dort mit reingezogen, das ist natürlich auch die Rede, die sie am Montagabend gehalten hat. Ich glaube nicht, dass Kamala Harris mit dieser Botschaft irgendwas zu tun haben möchte. Diese Wahl wird einmal mehr eine Wirtschaftswahl sein. Und die Frage muss, glaube ich, lauten aus Sicht der Demokraten, und das ist auch die Strategie von Kamala Harris, wer kämpft für dich? Das ist die Frage, die in jeden Kopf des Wählers mit rein getroschen werden muss, wenn ich so drastisch sein darf. Na, wer kämpft für dich? Und ich glaube, der Kontrast, und jetzt wird natürlich Herr Weinberg gleich wieder warm laufen und natürlich auch was entgegenschießen. Ich kenne ihn gut, deshalb darf ich das auch so sagen. Aber der wird natürlich auch sagen...
Gut. Wir sind sogar befreundet, obwohl wir zwei verschiedene Standpunkte haben.
Aber dass Sie miteinander anstoßen, verschieben wir auch später.
Das machen wir auf jeden Fall. Aber der Punkt, den Kamala Harris machen wird, ist zu sagen, wer kämpft für dich? Donald Trump kämpft für Millionäre und Milliardäre. Der kämpft für seine eigene Freiheit, dass er nicht nochmal ins Gefängnis gehen muss. Ne? Und Kamala Harris kämpft für die Mittelschicht. Das ist die einzige Botschaft, die wirklich einen Unterschied macht. Das wird einmal mehr eine Wirtschaftswahl sein. Wenn die Leute das Gefühl haben, naja, Kamala Harris und Joe Biden sind für die Inflation verantwortlich, so wie es Herr Weinberg gerade auch geschildert hat, na, dann sagen die vielleicht schon auch, oh Gott, dann gehe ich lieber zurück zu Donald Trump, wo wir vielleicht viel Chaos hatten, aber am Ende des Tages hatte ich mehr Gefühl zumindest im Geldbeutel als vorher. Das ist der Richtungskampf, in dem es hier geht und das ist der Kampf um die Definition, der hier ausgetragen wird.
Also Herr van der Land, noch mal danach gefragt. Harris ist ja bislang sehr stark für das Recht auf Abtreibung bundesweit in den USA eingetreten. Eins ihrer ganz großen Themen. Ein Thema, was wahrscheinlich Zugkraft hat, aber Sie sagen, entschieden wird am Ende des Tages dann doch an diesen Wirtschaftsthemen, an der Entlastung für den Mittelstand. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Kitchen Table Issues, ja, Preise. Und deshalb kam eben auch diese Wirtschaftspolitik, die Idee von Price Gouging, also im Endeffekt der Regulation, kam eben gerade aus diesen Gründen eben auch raus letzte Woche, weil sie dem was entgegensetzen will und vor allem strategisch, weil sie sich eben auch von Joe Biden distanzieren möchte. Sie will auf keinen Fall in einen Topf geworfen werden mit Bidenomics, dem wahrscheinlich unbeliebtesten Programm, das überhaupt in den Vereinigten Staaten in den letzten Jahren aufgesetzt wurde.
Frau Simon, Sie sind wobei ja viel
schon
in den USA
sagen
unterwegs.
Muss, wenn ich das kurz sagen darf.
Ja, ich wäre zu Ihnen gekommen.
Noch ein Wort dazu. Ja, aber zur Abtreibung gerade nur noch ein Einwurf. Absolut richtig, dass es am Ende um die Wirtschaft gehen wird, gerade bei den Wählern, die die Harris-Kampagne jetzt noch nicht hat. Bei denen umso mehr wird es um Wirtschaft gehen. Aber Abtreibung und Kampf um Rechte, Rechte darüber zu bestimmen, wer was darf mit wessen Körper zum Beispiel, das ist ein Thema, was eben nicht nur die innere typische demokratische Wählerschaft beschäftigt hat, sondern wie wir gesehen haben in ganz vielen Bundesstaaten, die eigentlich republikanisch wählen, auch dort Frauen und Männer dazu bewogen hat, zu sagen, in unserem Staat darf das nicht der Fall sein.
Ja, also darf ich was dazu sagen?
Herr Weinberg.
Erstens, mir tut furchtbar leid, wenn ich mit dem Herrn van Laan total übereinstimme. Also immer wieder muss ich wirklich sagen, ich stimme mit ihm überein, was er sagt. Das ist so. Nun, wissen Sie, mit den kleinen Leuten, schauen Sie sich doch die Karte von USA an, wo rot ist und wo blau ist. Also ich meine, diese Flyover-Gebiete, das sind eben die kleinen Leute, das sind die Arbeiter, das sind die Farmer. Und die wählen Trump, weil man fragt die Menschen von der Straße, wann ging es dir besser, beim Trump oder jetzt beim Biden? Die Leute sagen, sorry, beim Trump war mir viel, viel besser. Und das sind die kleinen Leute, die hinter Trump stehen. Und das sind Eliten, die hinter Harris stehen. Und wissen Sie, Frau Simon, ob man ein Geschlecht ändern kann mit 12 Jahren oder mit 15 Jahren oder mit 18 Jahren? Wen interessiert das in Amerika wirklich?
Aber darüber haben wir ja gar nicht gesprochen. Es ging jetzt eher auch um die Tatsache, als Frau zu sein. Um da nochmal reinzugehen. Ich möchte hier nochmal einen Punkt machen. Wir kommen gleich nochmal drauf zu sprechen, wer besser sozusagen den kleinen Mann oder auch die kleine Frau, um mal beide zu benennen, ansprechen kann. Bevor wir darauf kommen, Herr Zorn, ich bringe Sie nochmal rein. Sie haben ja logischerweise die Brille einer Regierungspartei auf, nämlich der SPD, einer deutschen Regierungspartei auf. Welches Thema würden Sie sich denn wünschen, dass Kamala Harris nach vorne bringt? Auch weil es im deutschen Interesse liegt, wenn wir schon über Themen von ihr sprechen.
Das steht mir da nicht zu, mir Themen zu wünschen. Am Ende geht es darum, dass Amerikanerinnen und Amerikaner über ihre Zukunft entscheiden.
Dann formuliere ich es anders, aber Sie hoffen aber doch auf Themen als Mitglied einer Regierung, einer deutschen Regierungspartei.
Ich fand es schon sehr spannend zu sehen, dass es ähnliche Themen gibt, die den Menschen hier beschäftigt, wie bei uns in Deutschland. Das Thema der Wirtschaftspolitik, die ökonomische Situation ist ja das, was am Ende die Menschen bewegen wird und das, was am Ende wahlentscheidend ist. Und da finde ich es auch spannend zu sehen, dass es gewisse Elemente gibt, die wir in Deutschland haben, die Kamala Harris schon angedeutet hat, die es hier geben wird. Wir haben über Price Caps, über Preiskontrollen gesprochen. Herr Weinberg hat von Sozialismus gesprochen und Kuba und Venezuela gebracht. Ich will aber sagen, dass wir in Deutschland auch letztes Jahr und vor 2 Jahren Preiskontrollen hatten. Wir hatten die Strompreisbremse und die Gaspreisbremse. Also ich finde schon, dass wir hier nicht von Sozialismus sprechen sollen. Das zeigt einfach diese neue Realität, die wir erleben, wo viele Menschen 1 oder 2 Jobs haben, ob das in Deutschland ist oder in den USA ist und am Ende des Monats nicht über die Runden kommen. Und da ist es natürlich Aufgabe einer Regierung, auch in den USA dafür zu sorgen, dass diese arbeitende Schicht, dass diese arbeitende Mitte entlastet wird. Und ich finde, natürlich gibt es da ein bisschen ökonomischer Populismus, auch bei Harris, muss man fairerweise sagen. Aber ich finde, das ist ganz klar zu erkennen, dass sie ein Programm hat, was am Ende die amerikanische Gesellschaft weiterbringen wird. Und deswegen bin ich da, was dieses Thema angeht, sehr zuversichtlich.
Herr Zorn,
man muss aber auch feststellen, dass die Foreign Policy, dass die Foreign Policy Themen hier wenig eine Rolle spielen. Also am Ende wird diese Wahl nicht darüber entschieden, wie die transatlantischen Beziehungen unter Harris oder unter Trump aussehen würden. Am Ende ist das Thema Ukraine-Unterstützung auch nicht wahlentscheidend. Aber wir gehen natürlich davon aus, dass es mit einer Administration Harris sicherlich mehr Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit geben wird.
Also, Herr Kahn, Sie haben natürlich einen wichtigen Punkt angesprochen. Schauen Sie sich doch jetzt den Chaos in der Welt unter Biden. Als Trump Präsident war, gab es keine Kriege. Er hat dieses Einkommen mit Abraham-Abkommen abgeschlossen. Es war Frieden und war Ruhe. Und jetzt, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir Krieg in Nahen Osten, wir haben Krieg in Ukraine.
Für den Sie ja nicht die Demokraten oder Biden persönlich haftbar machen können an dieser Stelle.
Das sind doch Fakten.
Ja, aber die Frage ist ja, wer dafür verantwortlich ist.
Genau. Also das ist eine Korrelation, dass beide Ereignisse oder mehrere Ereignisse zeitgleich aufgetreten sind. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass Präsident Biden die Verantwortung für den russischen Angriffskrieg trägt.
Ja, ich glaube an dieser
Stelle. Naja, er hat als schwacher Präsident natürlich schon einen Teil, weil man ihn nicht ernst genommen hat. Das war natürlich der Vorteil von Trump, dass man ihn zwar unberechenbar eingeschätzt hat, aber man hat mit ihm gerechnet, man hat ihn respektiert.
Und Sie meinen, man hat mit sozusagen Biden nicht gerechnet und da hat sich dann Putin mehr getraut?
Naja, es war eine Aussage von Biden, weil er sagte, naja, wenn der Putin nur einen kleinen Teil von der Ukraine nimmt, dann, naja, das könnte gehen. Das war eine wörtliche Aussage von Biden. Herr Land, stimmt das oder nicht?
Also ich will einen Schritt zurückgehen. Das hat der Donald Trump hat gesagt, ich brauche 24 Stunden, dann habe ich es aussortiert. Das ist natürlich relativ leicht, das aus Mar-a-Lago rauszusagen, wenn man wirklich überhaupt keine Aktien in dem ganzen Ding drin hat. Aber ich glaube, was man hier an dieser Debatte auch ganz gut verfolgen kann, ist im Endeffekt die Debatte, die sich auch in den USA austrägt. Herr Weinberg sagt, unter den Demokraten gibt es Chaos. Es gibt Chaos an der Grenze, an der südlichen Grenze zu Mexiko. Es gibt Chaos in der Welt. Und Joe Biden und die Demokraten sind für Chaos verantwortlich. Und jetzt kann man natürlich darum argumentieren und versuchen, Herrn Weinberg und die Republikaner genau auf diese Argumentationslinie auch zu stellen und zu sagen, nein, so chaotisch ist es überhaupt nicht. Aber dieses Argument wird man immer verlieren. Insofern, ich glaube, man muss umdrehen und den Republikanern diesen Angriffspunkt Chaos wegnehmen und quasi selber wieder zuschieben.
Herr Van Eller, wie nehmen wir den weg, diesen Angriffspunkt? Chaos.
Ja, ich meine, wo kommt das Chaos eigentlich her? Man kann genauso gut das Argument machen, dass unter Trump und den Republikanern eigentlich das Chaos kommt. Chaos in den Schulen, weil Kinder keine Bücher mehr lesen dürfen, weil die von irgendwelchen Gouverneuren wie Ron DeSantis verbannt werden. Chaos in den Emergency Rooms, in den Krankenhäusern, weil es nicht genügend Ärzte gibt, weil die Republikaner das Gesundheitssystem aushöhlen. Also man kann genauso das Argument machen, dass Trump und die Republikaner für das eigentliche Chaos stehen und dass wenn die Amerikaner wieder Ruhe und Ordnung haben, dann dürfen sie auf keinen Fall nochmal 4 weitere Jahre Trump wählen.
Also wir sind hier nochmal.
Wenn ich vielleicht das kurz ergänzen darf, oder sogar noch einen Schritt weiter gehen. Und ich glaube, das ist das, was gerade der Harris-Campaign sehr gut gelingt. Nämlich ein positives Bild von Amerika zu zeichnen. Also nicht gegen etwas zu sein, nicht alles abzulehnen, was die anderen schlecht machen oder falsch gemacht haben, sondern selbst zu zeigen, wofür man steht und welche Vision man von Amerika hat. Und ich muss sagen, die Harris-Campaign ist on message. Also die sind definitiv on message und schaffen das, ihre Botschaften Stück für Stück zu setzen. Und Trump gelingt das nicht. Trump hatte sich darauf eingestellt, dass er gegen Joe Biden antreten wird. Ein Präsident, wo man seinen Gesundheitszustand oder seinen Fitnesszustand für das Amt des Präsidenten in Frage stellen kann. Und das war die Message, die Trump wochenlang gespielt hat. Ab dem Zeitpunkt, wo es klar wurde, dass Joe Biden nicht nochmal antritt und dass Kamala Harris die Präsidentschaftskandidatin wird, kam da ziemlich Chaos bei den Republikanern. Und seitdem versuchen die mehrfach und auf viele verschiedenen Ebenen Kamala Harris anzugreifen. Das gelingt ihm wenig. Und ich glaube, Trump schafft es nicht wieder, on message zu kommen. Und solange er nicht on message ist, umso besser wird es dann laufen für die Demokraten.
Sortieren wir an dieser Stelle.
Weiß ich nicht, ob er das nicht hinbekommt. Ich darf das einmal gerne konkret machen.
Entschuldigung. Jetzt haben wir einige. Sorry, jetzt gehe ich einmal ganz kurz rein, nur weil ich an dieser Stelle hoffe doch, für Orientierung sorgen zu können. Ich gehe noch mal einen kurzen Schritt zurück. Erstens wurde hier gesagt, Außenpolitik spiele im US-Wahlkampf eigentlich weniger eine Rolle. Das ist ja was, wo wir auch in Deutschland oder Europa drauf schauen. Stichwort auch Unterstützung der Ukraine. Deswegen noch mal die Frage an die Runde hier. Frau Simon, ich fange bei Ihnen an. Würden Sie das auch so wahrnehmen? Sie kommen ja viel in den USA rum, sprechen viel auch mit den Leuten, auch jetzt vor dem Wahlkampf. Wie nehmen Sie das wahr? Spielt Außenpolitik tatsächlich wenig Rolle in diesem Wahlkampf?
Es spielt überhaupt keine Rolle. Ich war jetzt 6 Tage lang im Mittleren Westen unterwegs, gerade auch auf dem Land, in kleinen Städten, viel in Gegenden, wo traditionell republikanisch gewählt wird, egal wo. Niemand hat von der Außenpolitik gesprochen, wenn ich gefragt habe, was die Leute so beschäftigt. Das war überhaupt kein Thema. Entweder war es die Wirtschaft, dass die Leute schauen müssen, wie sie über die Runden kommen, dass die Preise zu hoch sind. Oder eben, was ich gesagt habe, dass mir viele Frauen gesagt haben, auch in republikanischen Gegenden, das geht gar nicht, dass mir da jemand vorschreiben will, ob ich eine Abtreibung haben kann oder nicht. Und es ging auch ehrlich gesagt oft darum, dass Kamala Harris jetzt etwas Neues ist und auch wenn das Herrn Weinberg nicht so angemessen erscheint, viele schätzen dieses Frische, dieses nach vorne Gerichtete, sind gerne bereit zu vergessen, dass sie jetzt 3,5 Jahre mit Biden Politik gemacht hat und haben die Hoffnung, dass mit ihr wirklich sich vielleicht etwas ändert. Das ist nicht die Mehrheit, gerade im Midwesten. Die Leute sind zurückhaltend, die sind zögerlich oder sind ganz klar bei Trump. Aber was ich gemerkt habe im Vergleich zum Beispiel zum letzten Jahr, wo ich bei einem Streik von Gewerkschaftern da war die Hälfte der Gewerkschafter, hat gesagt, ich habe Trump gewählt und werde ihn wieder wählen, der streikenden Gewerkschafter. Und diesmal habe ich 2 Leute getroffen, die mir gesagt haben, ja, das haben sie gemacht, aber Trumps dauernde Kommentare, dass er die Gewerkschaften raushaben will aus den Betrieben, die haben ihn zu denken gegeben. Und auch der neue Vizepräsidentschaftskandidat Tim Walz, der ja ganz anders rüberkommt, volkstümlicher, mehr Common Sense, bodenständiger, scheint da ein bisschen zu wirken.
Herr van Aller, dann gebe ich es weiter an Sie. Die Frage war ja also Außenpolitik. Doris Simon sagte, ja, das spielt eigentlich keine Rolle. Wir haben das vorher auch schon gehört. Trotzdem, Sie haben ja auch die Rede von Joe Biden am Montagabend beim Parteitag erwähnt. Und da hat Joe Biden erneut betont, dass er in seiner verbleibenden Präsidentschaft alles für einen Frieden in Gaza tun möchte. Und diese Woche gab es ja auch zumindest noch mal Meldungen, dass es vielleicht eine Waffenruhe geben würde. Wohlgemerkt, die sind immer sehr mit Vorsicht zu genießen, weil diese Meldung hatten wir schon öfter und es stockt wieder etc. Aber noch mal die Frage, Julius van der Laar, Sie als Kampagnenberater, so ein Thema wie Gaza, Frieden in Gaza, das ist kein Wahlkampfthema.
Nein, es ist aber in dem Frame ein Wahlkampfthema, wenn man sagt, geht es auch hier wieder um Chaos. Wir sind hier in Chicago. Am ersten Tag gab es ziemlich große Demonstrationen. Die waren natürlich weit weg hier vom United Center, wo der Parteitag auch abgehalten wird. Aber das war schon eine große Sorge von den Demokraten. Wird dieser Parteitag hier gestört? Und 1968, um ein bisschen Geschichte hier mit reinzubringen, war schon mal der Parteitag in Chicago. Damals gab es riesige Demonstrationen rund um Vietnam, wo es auch wirklich große Ausschreitungen gab. Und am Schluss hieß es eben Richard Nixon, der Kandidat der Republikaner, der für Law and Order stand, also für wirklich Gerechtigkeit beziehungsweise auch Polizeigewalt und auch sicherstellen, dass hier alles ruhig zugeht. Und die Republikaner haben haushoch gewonnen. Insofern, das ist eine große Sorge. Und ich glaube, das war auch einfach ein Stück weit strategische Kommunikation von Joe Biden am Montagabend, dieses Thema nochmal anzusprechen und zu sagen, ich kämpfe hier für eben auch den Geiselaustausch beziehungsweise das Rückholen der Geiseln und natürlich auch einen Friedensvertrag, weil er einfach sagt, ich will auf keinen Fall, dass uns das hier um die Ohren fliegt und dass Trump einmal mehr das Argument machen kann, unter Demokraten gibt es einfach nur Chaos. Letzter Punkt noch dazu. Ich glaube, Außenpolitik, nochmal, Frau Simon ist in Amerika unterwegs. Sie spricht wirklich mit den Leuten vor Ort. Das tue ich nicht. Ich bin hier nur bei den Parteitagen und ab und zu in Washington und New York. Insofern nicht in den Flyover States. Aber Außenpolitik, was erwarten wir auch von Kamala Harris? Die hat vor 30 Tagen hat die Kandidatur übernommen. Die hat ein Kampagnenteam zusammengebaut. Die musste irgendwie Logos und Schriftgrößen irgendwie sich überlegen. Die hat überhaupt keine Zeit, hier ansatzweise auch nur über außenpolitische Themen nachzudenken. Meine Vermutung ist, den ersten Tag, die sie über Außenpolitik nachdenkt, ist wahrscheinlich der Tag nach der Wahl, wenn sie denn gewonnen haben sollte. Aber vorher würde ich ihr auch empfehlen, bitte fass hier die Außenpolitik nicht an, sondern aus deiner Perspektive wirklich kümmere dich um deine Kampagne und um sonst nichts anderes.
Ein Punkt, der offen geblieben ist, den wir auch schon besprochen haben. Vorhin haben wir ihn kurz genannt.
Darf ich auch etwas zu dem Thema Außenpolitik sagen? Weil da waren zwei Meinungen. Ich habe auch dazu dumm eine
dann,
Meinung.
Herr Weinberg, dürfen Sie noch einmal und dann komme ich auf meinen Punkt zurück.
Und zwar, kommen Sie gerne. Es ist ja Folgendes, wissen Sie, Frau Simon meinte jetzt die Pharma und so weiter, dass die über Außenpolitik nicht sprechen. Aber ich spreche mit Amerikanern, die auch gebildet sind, auch Freunde und Leute, die man normal trifft. Und da ist die Außenpolitik durchaus sehr wichtig. Und vergessen Sie bitte nicht, dass USA 200 Milliarden Dollar, also Biden seine Regierung, Administration nach Ukraine geschickt. 200 Milliarden, das sind 4 Flugzeugträger. Und USA hat einen Jahresbudget von 800 Millionen Dollar für die Verteidigung. Und Ukraine ist ziemlich weit von Chicago und Florida, wo ich teilweise auch lebe und auch das Vergnügen habe, Steuer in Deutschland und in Amerika auch zu zahlen. Und da ist es für mich doch auch sehr wichtig, was passiert, warum die Europäer nicht mehr beitragen. Und meine Freunde sagen alles, Moment mal, wir müssen uns kümmern um den Nahen Osten, wir müssen uns kümmern um China, um Taiwan und so weiter und so fort. Wo seid ihr Europäer? Macht es ordentlich bei euch jetzt einen Büchersturz und unterstützt mehr die Ukraine, wenn ihr meint, dass Ukraine gegen Putin gewinnen kann.
Okay, also Sie sagen, Ukraine ist durchaus ein Thema und wir wissen ja auch, das ist ja Fakt, die USA sind der größte Unterstützer der Ukraine. Allerdings war es auch die Republikanische Partei, auch das soll zur Vollständigkeit gesagt, die sehr lange die letzten Ukraine-Hilfen blockiert hatte. Herr Zorn, ich gebe die Frage mal an Sie weiter von Herrn Weinberg und hoffe, dass ich danach noch auf meinen anderen Punkt komme, den mit den kleinen Leuten. Herr Zorn, aber ich gebe es erst mal an Sie weiter, weil natürlich auch man in Deutschland, in Europa sich darauf vorbereitet, mehr Unterstützung für die Ukraine leisten zu müssen, wenn eben die USA da ausfallen. Egal, wie jetzt nun die Wahl gewinnen wird, muss man sich ja eigentlich darauf vorbereiten. Wir wollen ja Sicherheit nach oben stellen. Und das ist ja in Deutschland, wird das ja durchaus thematisiert. Deswegen nochmal die Frage, was erhoffen Sie sich da an?
Nein, wie vorhin gesagt, das ist, glaube ich, kein Geheimnis, wenn ich sage, natürlich wünsche ich mir eine Präsidentin Harris. Natürlich wäre das besser, ich glaube, für die USA, aber auch für die transatlantischen Beziehungen und am Ende auch für Sicherheit und Stabilität in der Welt. Mit den USA haben wir einen Partner jahrelang gehabt, der sich für Frieden eingesetzt hat in Europa, der die Ukraine jetzt massiv unterstützt hat. Ja. Und natürlich würden wir uns wünschen, dass wir eine Präsidentin Harris bekommen. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass wir als Europäer unsere Hausaufgaben machen müssen.
Genau, man, das war ja die Frage von Herrn Weinberg. Warum tun die Europäer da nicht mehr?
Ja, ich würde schon sagen, dass wir in den letzten Jahren tatsächlich einen großen Schritt nach vorne getan haben. Ich will nicht schon wieder das 100 Milliarden Sondervermögen nennen, aber das war tatsächlich bei uns in Deutschland eine Zeitenwende. Ich glaube, dass wir in Europa und in Deutschland ein anderes Bewusstsein haben, wenn es um die Frage der Verteidigung, wenn es um die Frage der Resilienz geht, als vor dem russischen Angriffskrieg. Und ich sehe schon, dass wir auf einem guten Weg sind, dafür zu sorgen, dass wir auf einer europäischen Ebene auch für unsere Verteidigung sorgen können. Aber Sie wissen, wie das ist. Solche Entscheidungen und solche Maßnahmen werden ja nicht über Nacht vorbereitet. Solche massiven Entscheidungen müssen ja entsprechend vorbereitet werden und hat ja auch eine Zeit, bis man entsprechend soweit ist. Hm. Und mit Herrn Präsidenten Harris könnte man tatsächlich zusammenarbeiten.
Glauben Sie, könnte man das besser umsetzen? Herr Zorn, nehmen Sie es mir nicht übel. Ich gehe rein mit Blick auf die Zeit, weil ich diesen anderen Punkt noch machen will. Aber der Vollständigkeit halber, also wir in Deutschland, diese Woche gab es ja gerade Irritationen wegen der Hilfe für die Ukraine aus Deutschland und weil sozusagen eben nächsten Haushalt da nur die Hälfte von dem eingestellt ist, was letztes Jahr an die Ukraine geflossen ist. Das war ja noch der eine Punkt, der diese Woche auch in Deutschland diskutiert wurde. Ich möchte jetzt tatsächlich noch mal einmal weitergehen. Wir haben vorhin gesprochen darüber, dass sich die Wahl auch entscheiden wird für denjenigen oder das Team, was besser die kleinen Leute in Amerika anspricht. Deswegen noch mal die Frage in die Runde. Frau Simon, vielleicht bei Ihnen, wer von beiden Teams, Team Trump-Vance oder eben Team Harris-Waltz. Wer von beiden kann besser die kleinen Leute ansprechen, wenn Sie sagen, das ist so entscheidend, gerade auch in den umkämpften Staaten?
Es geht ja jetzt noch darum, dass das Team Harris-Waltz aus Demokratensicht erstmal alle wieder die Wähler zusammenbekommt, die zum Beispiel für Barack Obama gestimmt haben und auch natürlich die, die für Biden gestimmt haben. Das ist der erste Schritt. Selten geht es hier bei Wahlkämpfen darum, dem politischen Gegner sozusagen Wähler wegzunehmen. Aber das ist der Versuch, den auch diese Kampagne auch macht. Denn die Leute auf dem Land zwischen den Küsten, viele Arbeiter, die haben sich über Jahre nicht gehört, nicht gesehen gefühlt und sind zum großen Teil, vor allem wenn sie weiß sind, bei Donald Trump. Und der Versuch jetzt dieser Wahlkampagne verläuft aus meiner Sicht auf mehreren Ebenen. Einmal inhaltlich, was die Gewerkschaften angeht, das Werben um die Gewerkschaften hier auf dem Parteitag, sind die Gewerkschaften prominent vertreten. Die Gewerkschaft, deren Vorsitzender bei den Republikanern war, ist mit vielen Mitgliedern der Gewerkschaft vertreten. Der Vorsitzende ist nicht eingeladen, aber das ist ja nur der demonstrative Teil. Es gibt den Versuch, den Barack Obama gestern in seiner Rede besprochen hat, wirklich konkret die Sorgen der Arbeiter anzusprechen, mehr Arbeitnehmerrechte in den USA durchzusetzen, eben mit einer entsprechenden Politik, die Gewerkschaften, so wie Joe Biden das schon getan hat, weiter und zu unterstützen. Aber es gibt eben auch diese Personen, denn Personen sind ganz wichtig, Sichtbarkeit, nicht jeder liest oder hört sich genau an, worum es geht. Und Tim Walz, der Vizepräsidentschaftskandidat, das ist so einer, der nicht in eine Schublade passt, nicht in die üblichen Schablonen. Der hat zwar sehr progressive Politik gemacht als Gouverneur von Minnesota, aber ist gleichzeitig ein sehr bodenständiger, ein volksnaher Typ. Ich habe immer an den Spruch von Kurt Beck, dem früheren SPD-Vorsitzenden, denken müssen, nah bei den Leuten. Mhm. Und das haben ja auch ganz viele Leute im Mittleren Westen gesagt, wenn ich sie nach Tim Walz gefragt habe. Ja, das ist einer mit Common Sense. Der hat in seinem Bundesstaat auch mit einem großen Vorsprung gewonnen, auch mit Stimmen, die sonst an republikanische Kandidaten gehen. Und
Frau
dieser
Simon.
Versuch mit Tim Walz, Frau Harris zu ergänzen.
Frau Simon, ich muss reingehen mit Blick auf die Uhr. Die Frage war ja, wenn Sie noch ganz kurz antworten können, welchem Team trauen Sie es besser zu, mehr Wähler zu mobilisieren? Ich formuliere es jetzt so, aktuell.
Es werden sicher mehr Arbeiter für Trump stimmen. Die Frage ist, ob es Harris-Waltz gelingt, da einen kleinen Teil zumindest abzuwerben.
Herr van der Laan, nochmal für Sie. Welches der beiden Teams wird mehr Wähler mobilisieren? Vor allem auch unter den, ich nenne es jetzt nochmal, kleinen Leuten oder normalen Leuten.
Definitiv die Demokraten. Demokraten werden mit Sicherheit die Wahl in der
Präsidentschaft so
auch dieses Mal wieder gewinnen. 100%. Haben die Demokraten in der Vergangenheit auch gemacht. Ne? Hillary Clinton hat mehr Stimmen bekommen als Donald Trump. Joe Biden hat deutlich mehr Stimmen bekommen als Donald Trump. Obama hat mehr Stimmen bekommen als John McCain und als Mitt Romney. Das heißt, die Demokraten haben strukturellen Vorteil, wenn es um die Popular Vote geht. Nur es geht halt nicht um die Popular Vote, es geht um die Swing States. Ne? Und dementsprechend, dort wird die Wahl entschieden. Und wahrscheinlich sind es ein paar 10.000 Stimmen, die einmal mehr in Wisconsin, in Michigan, in Pennsylvania die Wahl entscheiden. Und dort, glaube ich, hilft wirklich ein Tim Walz zumindest zu diesem Zeitpunkt noch. Warum? Der beliebteste Pickup-Truck in Amerika ist ein F-150 von Ford. Und ich glaube, wenn man Tim Walz anschaut, dann hat man das Gefühl, wenn mein F-150 Pickup-Truck einen Platten hat, dann kommt Tim Walz und holt halt eben auch den Reifen und kann den eben auch wechseln. Und das traue ich weder Hillary Clinton noch Bill Clinton noch Barack Obama noch Kamala Harris zu. Okay. Insofern ist er wirklich eine Addition für dieses Ticket.
Herr Weinberg, wie sehen Sie es? Welches der beiden Teams kann besser mobilisieren?
Tim Walz hat natürlich große Sache gemacht. Er hat nämlich die Tampons in die Herrentoiletten installieren lassen in den Schulen.
Aber darum geht es ja jetzt nicht. Die Frage ist, wer kann mehr Wähler mobilisieren?
Also wenn Sie jetzt sprechen von Reparatur von Trucks und so weiter, dann muss man auch das auch beibringen. Also natürlich bin ich Republikaner und bin der Meinung, dass Trump die Rennen machen wird.
Freut sich auch, wenn die Kinder dort Unterstützung haben und auch Tampons in der Schule legen. Ich glaube, dieses Argument, Herr Weinberg, bei aller Liebe, das funktioniert nicht.
Na gut, bei Ihnen vielleicht nicht, bei den amerikanischen Wählern schon ganze Menge.
Herr Zorn, welchem Team trauen Sie zu, mehr Stimmen zu mobilisieren?
Eindeutig Harris Walz. Also ich glaube, dass
das ist, weil Sie sich das wünschen oder weil Sie es auch ihr wirklich zutrauen?
Nein, also weil ich ihr das wirklich zutraue. Aber was Herr von der Laan gesagt hat, am Ende kommt es auf wahrscheinlich 3 Swing States. Und Wisconsin, Michigan und Pennsylvania. Und Michigan könnte tatsächlich gefährlich werden, weil es sehr viele Independents und Uncommitted Voters dort gibt. Also da wird es darauf ankommen, dass das Team Harris auch schafft, am Ende dort ein Angebot zu machen, dort Menschen auch außerhalb, wir haben vorhin über Foreign Policy gespielt, das spielt dort nämlich eine Rolle, weil es dort die größte Arab-American-Community in den USA gibt und viele, die bei Biden über den Gaza-Krieg enttäuscht sind. Und da glaube ich, dass man durchaus mit Kamala Harris, mit Tim Walz dort eigentlich die Independents und Uncommitted überzeugen könnte. Aber wenn Sie mich fragen, ich wünsche mir das und gehe auch davon aus, dass es Harris sein wird.
Dann habe ich an dieser Stelle schon die Schlussfrage, die lautet gleich an Sie alle und die Bitte wäre tatsächlich zu beachten. Sie haben eigentlich nur einen Satz für die Antwort und es geht um Ihre Prognose. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, wen Sie mehr zutrauen, Wähler zu mobilisieren. Und jetzt nochmal die Frage konkret, hält sich die Harris-Walz-Euphorie, die es zumindest jetzt leicht gibt, bis tatsächlich zum Wahltag am 5. November, ja oder nein? Frau Simon.
Ich würde sagen ja und meine Antwort vorhin bezog sich nur auf die Arbeiter, nicht insgesamt auf die Chancen der Harris-Campaign.
Und ja, weil die Euphorie hält sich, weil?
Weil es nur eine kurze Zeit ist, weil es nur 8 Wochen sind und ich kann mir vorstellen, dass es trägt.
Dass es trägt. Herr van der Laan.
Ich glaube, der Luxus, nur 3 Wochen zu haben, spielt Herr Harris-Kampagne in der Tat in die Karten. Ich will auch hier nochmal sagen, mir ging es um die Popular Vote. Ich habe nicht gerade gesagt, dass Harris die Kampagne gewinnt. Sehr gut. Und was die Euphorie betrifft, das wird hier nochmal ein ordentlicher Rollercoaster, nochmal eine ordentliche Achterbahnfahrt. Ich will erinnern, es gibt noch eine Debatte, es gibt noch eine zweite Debatte. Na, da wird auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen Lack von Kamala Harris abkommen. Also, die Frage ist dann, wie sie reagiert.
Das war mehr als ein Satz. Herr Weinberg, hält sich die Euphorie?
Ich glaube nicht, weil sie endlich mal bekennen muss, was sie will. Bis jetzt hat sie das nicht gemacht und außerdem ist sie ein Part der schlechten Politik der beiden Administrationen über 3,5 Jahre und das werden die Wähler merken und deswegen werden die den gesicherten Präsidenten.
Ich muss leider reingehen an dieser Stelle. Ich sage vielen Dank für diese angeregte Runde, Herr Zorn. Sie haben sich ja klar für Harris ausgesprochen. Ich sprach mit Julius van der Laan, mit dem SPD-Politiker Armand Zorn und mit George Weinberg von Republicans Overseas. Dankeschön und schönen Abend Ihnen allen.